Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Der gewaltsame Tod George Floyds hat nicht nur in den USA landesweite Proteste ausgelöst. Überall auf der Welt gehen und gingen Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße. Und die Proteste scheinen in der Tat auch etwas zu bewegen. Polizeireformen wurden in verschiedenen Bundesstaaten und Metropolen der Vereinigten Staaten angekündigt. Auch die Demokraten haben ein eigenes Gesetzesvorhaben zur Reform der Behörden vorgestellt. Und die Frage ist nur, ob das reicht, um wirklich einen Wendepunkt in dem tief gespaltenen Land zu markieren. Darum wird es gehen in dieser Weltzeit. Julia Kastein, Arthur Landwehr und Thorsten Teichmann fassen zunächst zusammen, was zwischen dem gewaltsamen Tod von George Floyd und seiner Beerdigung vor 2 Tagen, die ja zu einem nationalen Ereignis wurde, passiert ist.
Ein goldener Sarg wird aus der Fountain of Praise Kirche in Houston getragen. Als einer der Wartenden vor dem Ausgang ruft, sagt seinen Namen. Andere stimmen ein. George Floyd, antworten sie, bevor Helfer den Sarg in ein schwarzes, langes Auto laden. Später wird der Leichnam von George Floyd mit einer weißen Pferdekutsche auf den Friedhof gefahren. All das, die Kutsche, die dunklen gemieteten Limousinen, die festlichen Kleider, der goldene Sarg lässt die Beerdigung würdevoll wirken. Eine Würde, die George Floyd genommen wurde, als ein weißer Polizist in Minneapolis fast 9 Minuten lang sein Knie in Floyds Nacken gedrückt hielt, bis der schwarze Amerikaner starb. Die Bilder von Floyds gewaltsamem Tod sind derzeit weltweit Auslöser für Demonstrationen. In den Vereinigten Staaten kehrt damit die Debatte über Rassismus in das öffentliche Interesse zurück. Das heißt, für schwarze Amerikaner war das Problem nie verschwunden, wie Albert Sykes aus Jackson in Mississippi berichtet. Es ist ein Problem, das mit der Geburt beginnt.
The fear was just, I gotta bring up a black boy in Mississippi. There are statistics that say black boys have a 1 in 3 chance of going to prison.
Meine Angst ist, ich muss einen schwarzen Jungen in Mississippi aufziehen. Und schwarze Jungs haben eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3, dass sie ins Gefängnis gehen.
Stehen die Vereinigten Staaten dieses Mal an einem Wendepunkt? Als erstes sind es Demonstranten in Minneapolis, die ein Ende der Polizeigewalt und die Festnahme der tatverdächtigen Polizisten verlangen. Auch am Tag, nachdem die Proteste gegen den Tod von George Floyd zum ersten Mal gewalttätig geworden waren, ziehen wieder Menschen über die Straßen. Friedlich, laut. Dass George Floyd mit dem Knie eines Polizisten auf dem Nacken starb, war zu viel. Hast du jemals ein Video mit einem Weißen gesehen, dem jemand auf den Nacken kniet? Der Protestzug erreicht die Kreuzung E Street, Ecke 26th. Sie ist abgesperrt. In der Nacht zuvor hat hier die Polizeistation gebrannt. Geblieben ist ein schwarzes, noch immer leicht rauchendes Gerippe.
I didn't agree with it fully, but I can understand. And then that's what it all comes down to. This all has to end. And just because there's one in jail doesn't mean the other three get off scot-free. And that's what we're here for.
Ich war damit nicht so ganz einverstanden, aber ich kann es verstehen. Das muss aufhören. Wenn einer im Gefängnis sitzt, dann werden die anderen freigelassen und darum sind wir hier. Den Demonstranten gegenüber stehen bewaffnete Staatspolizisten. Männer und Frauen mit kurzen Ärmeln, aber deutlich sichtbaren, kugelsicheren Westen. Gewehr im Anschlag. In Reih und Glied warten sie, schauen nach vorn. Niemand spricht.
You have to be able to support what you believe in. You have to fight for what's right.
Man muss für das kämpfen, woran man glaubt. Für das kämpfen, was richtig ist. Aber wie kämpfen? Das wird auch auf der Straße diskutiert. Heiligt das große Ziel Gerechtigkeit, dass nachts Häuser brennen und Geschäfte ausgeraubt werden? Vor allem, nützt es etwas?
Whatever protest we do, it's not really gonna directly cause change because they're not gonna listen. They're not gonna listen to our struggles and our pains. That's what I think. So.
Wie auch immer wir protestieren, es wird sich doch nichts ändern. Die hören nicht auf unsere Sorgen und unser Leid, sagt diese junge Frau fast resigniert. Oh nein, antwortet ihre Freundin. Erst die Pandemie, bei der ja besonders viele Afroamerikaner betroffen sind, und dann die Proteste. Da kann nicht einfach alles wieder sein wie vorher.
because I feel like we've been silent for too long. Like, peaceful protests like this is good, but also what's going on late at night, I don't support it completely, but I do see why they're doing it, because of all the anger and frustration.
Ich glaube auch, dass wir zu lange still waren. Ein friedlicher Protest wie dieser ist ja gut, aber auch das, was in der Nacht passiert. Ich unterstütze das nicht völlig, aber ich verstehe, warum sie es tun. All diese Wut und die Frustration.
I think there was a better way to demonstrate your anger. Just basically that, just a better way.
Nein, da muss es einen besseren Weg geben, seine Wut zu zeigen. Einen besseren Weg. Als die Proteste die US-Hauptstadt Washington D.C. erreichen, ziehen US-Präsident Trump und Justizminister Barr die Nationalgarde und zusätzliche Sicherheitsdienste in den Straßen der Stadt zusammen. Trump droht anderen Bundesstaaten mit dem Einsatz des Militärs.
We were peacefully protesting. The military came.
Am Pfingstmontag, kurz vor Beginn der Ausgangssperre in Washington, versuchen sich Demonstranten vor dem Weißen Haus in Sicherheit zu bringen. Als die Militärpolizei mit Pferden auf ihn zukam, sei er auf die Knie gegangen und habe die Hände hochgehalten, erklärt ein Familienvater im Lokalfernsehen. Und ich bin so 10-mal von Gummigeschossen getroffen worden. Ich wollte aufstehen. Da haben sie mich mit einer Tränengasgranate getroffen. Die Familie steht sichtbar unter Schock. Die Eltern und zwei Töchter waren aus Maryland gekommen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren.
I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters.
Er sei der Präsident für Recht und Ordnung, hatte Trump zuvor im Rosengarten des Weißen Hauses verkündet. Er sei ein Verbündeter aller friedlichen Demonstranten. Dann aber ließ er den friedlichen Protest räumen, um für ein Foto mit einer Bibel in der Hand durch den Lafayette Park vor dem Weißen Haus gehen zu können. Ein Bild, das die Demonstranten in ihrer Wut bestätigt, dass sie nicht gehört werden. Jedes Jahr werden in den USA 1.000 Menschen durch die Polizei getötet. Für Afroamerikaner ist das Risiko, Opfer zu werden, 2,5-mal so hoch wie für Weiße. In den allermeisten Fällen gibt es kein Video der Übergriffe, keine öffentliche Empörung, keine Demonstrationen. Die Familien bleiben allein mit ihrer Trauer, ihrer Wut und in ihrem Kampf für Gerechtigkeit.
Hi, good morning. My name is Reverend Dr. Greta Willis.
Greta Willis sitzt in ihrer Kirche im Südwesten von Baltimore. Das Pillar Worship Center ist ein fensterloser, großer Raum, den auch ein halbes Dutzend billiger Leuchter nicht hell bekommen. Einen Altar gibt es nicht, genauso wenig wie Kirchenbänke. Nur ein schlichtes Holzkreuz lässt ahnen, dass dieser Raum eine religiöse Funktion hat. Greta, eine kräftige, herzliche Endfünfzigerin, ist Pfarrerin und zuständig für die Lebensmittelspenden für die vielen armen Familien in ihrer Nachbarschaft. Ein Viertel der Bewohner von Baltimore leben unterhalb der Armutsgrenze. Früher arbeitete Greta als Justizvollzugsbeamtin, bis zu dem Tag im August 2006, an dem ihr 14-jähriger Sohn erschossen wurde. Von der Polizei, in ihrem eigenen Haus.
I called the police because Kevin was having an emotional breakdown. So I was hoping that they would help.
Ich habe die Polizei gerufen, weil Kevin einen emotionalen Zusammenbruch hatte. Und ich hoffte, sie würden mit ihm reden und ihn dazu bringen, mit ins Krankenhaus zu gehen.
Hey, can we go, you know, to the hospital?
Kevin sei ein schwieriger Teenager gewesen, depressiv und traumatisiert, weil sein älterer Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, erklärt Greta. Die beiden Beamten hätten Kevin zuerst erfolgreich beruhigt. Der eine Polizist ging nach ein paar Minuten wieder, der andere blieb.
Er lief Kevin durchs ganze Haus hinterher. Er hat ihn richtig gegen sich aufgebracht. Dann hat Kevin eine Plastikkehrschaufel in die Hand genommen. Der Polizist hat erst Pfefferspray eingesetzt, dann hat er ihn erschossen. Kevin hat sein Leben verloren, weil er eine Kehrschaufel in der Hand hielt.
So he lost his life from holding a plastic dustpan.
Im Polizeibericht stand später, Kevin habe den Polizisten nicht nur bedroht, sondern auch geschlagen. Der Polizist hätte in Notwehr gehandelt, ein justifiable homicide, also berechtigter Totschlag. Aber warum werden Afroamerikaner überproportional häufig Opfer von Polizeigewalt? Rassismus spielt natürlich eine Rolle, sagt Greta. Aber es reicht als Erklärung nicht aus. Der Beamte, der ihren Sohn erschoss, war selbst Afroamerikaner und erst seit einem Jahr Polizist.
Der Beamte wurde nie angeklagt. Die Stadt hat uns $10,000 Schmerzensgeld geboten. Das haben wir abgelehnt, weil es nicht ums Geld geht. Es geht um Gerechtigkeit, das Eingeständnis, dass unserem Kind zu Unrecht das Leben genommen wurde. Und dafür hat es nie Gerechtigkeit gegeben.
Der Frust über tödliche Polizeigewalt führte auch in Baltimore schon zu Demonstrationen und Unruhen. Im Frühjahr 2015 nahmen Zivilbeamte den 25-jährigen Freddie Gray fest, weil der ein Messer bei sich trug. Auf der Fahrt zur Wache erlitt der Afroamerikaner so schwere Rückenmarksverletzungen, dass er erst ins Koma fiel und später starb. Die Umstände seines Todes wurden nie völlig geklärt, die beteiligten Beamten freigesprochen. Es folgten Proteste in vielen US-Städten. Die Leute seien einfach nicht länger bereit gewesen, die Gewalt durch die Polizei hinzunehmen, sagt Greta.
Unfortunately for us, it wasn't caught on tape.
Leider gab es bei uns kein Video. Und so stand mein Wort gegen das des Beamten. Und hinter dem stand der gesamte Polizeiapparat. Jetzt, wo die Leute so etwas häufiger sehen, verstehen sie es auch besser. Aber früher haben sie einfach der Polizei geglaubt.
Whereas at first they didn't kind of believe the public over what a sworn officer's word would have said.
Nach dem Tod von Freddie Gray untersuchte das US-Justizministerium die Polizei von Baltimore und attestierte der Behörde Diskriminierung und Menschenrechtsverstöße, weil Vorgesetzte ihre Beamten beispielsweise angewiesen hatten, alle schwarzen Kapuzenpulli-Träger in einem Viertel festzunehmen. Diese Polizeimaßnahmen waren nicht nur diskriminierend und brutal, sie änderten für die Sicherheit der Bewohner auch nichts. In keiner anderen Stadt in den USA sterben so viele Menschen durch Waffengewalt. 309 Fälle waren es allein 2018, fast jeden Tag einer. Auch bei den Protesten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd verlangen Demonstranten Gerechtigkeit für schwarze Amerikaner und andere Menschen mit dunkler Hautfarbe. Weniger Polizeigewalt, Chancengleichheit. Aber an welcher Stelle soll die US-amerikanische Gesellschaft beginnen, etwas zu ändern?
The main issues for African Americans are the same issues actually for most Americans, and that would begin with education, healthcare, criminal justice reform, and a safe environment.
Die wichtigsten Themen für Afroamerikaner sind die gleichen wie für die meisten Amerikaner: gute Bildung, Gesundheit, Justizreform und eine sichere Umgebung.
Professor Ravi Perry ist Politologe an der Howard University in Washington, eine Hochschule, die während der Rassentrennung für Schwarze gegründet wurde, deren Studenten auch heute zu 99% schwarze Amerikaner sind. Bildung ist ein gutes Beispiel und zentraler Ansatzpunkt für Veränderung, meint auch diese Mutter.
And to concentrate on getting education to be equal. It shouldn't matter where you live to see what kind of education you get.
Schulbildung sollte für alle gleich sein. Es sollte keine Rolle spielen, wo du wohnst, wenn es darum geht, was für eine Bildung du bekommst.
Aber so sieht afroamerikanische Lebenswirklichkeit aus. Für sie gilt besonders, was für alle ärmeren Wohnbezirke gilt. Die Schulen sind dramatisch schlechter, weil Schulen aus den Immobiliensteuern des Wohnbezirks finanziert werden. Teure Wohnviertel mit wenigen Kindern heißt gute Schulen. Enge Wohnverhältnisse und viele Kinder heißt schlechte Schulen, kaum Chancen auf Aufstieg.
And so the schools mainly reflect where it is people choose to live and people choose to live.
Die Schulen reflektieren, wohin die Leute ziehen. Menschen wollen da wohnen, wo Leute wie sie selbst sind. Reiche wohnen mit Reichen. Ärmeren Menschen fällt es schwer, in die besseren Schulen zu kommen. Sie können sich ein teures Haus nicht leisten und leben mit ärmeren Menschen.
They tend to live with poorer people.
Sagt Neil McCluskey, Bildungsexperte beim Washingtoner Think Tank Cato. Ein Ansatz für mehr Gerechtigkeit und weniger Rassismus wäre es, die Schulen nicht lokal, sondern auf Ebene der Bundesstaaten zu finanzieren. Aber genau das wird nicht passieren, sagt Neil McCluskey.
It's very hard to do that because even if you were to take.
Das wäre schwer, selbst wenn man Mittel vom wohlhabenden Stadtteil in den ärmeren überweisen würde. Wir erleben es oft, dass die besser gestellten Leute dann freiwillig ihr eigenes Geld aufbringen, um es in ihre Schulen zu investieren.
An der Stelle endet der Wille zum Ausgleich. Die Bildung und damit zu einem großen Teil die Schule entscheidet darüber, ob die eigenen Kinder den sozialen Status der Familie halten können oder ob ihnen der Abstieg aus der Mittelschicht droht. Der politische Handlungsspielraum für große Reformen fehlt im Wahljahr 2020 in den USA. Trotzdem will der Bischof der lokalen Baptistengemeinde in Houston, James Dixon, die Hoffnung so leicht nicht aufgeben.
I think that people are moved to action. And today what's different is that there is a worldwide uprising. When he fell, the world stood up. And that's what's changing and that's what's going to be different.
Die Leute wollen etwas tun. Und es ist ein weltweites Phänomen. Als George Floyd stürzte, stand die Welt auf. Es ist diesmal anders. Von einer Bewegung ist die Rede. George Floyd ist zum Symbol geworden. In seinem Viertel in Houston, in dem er aufgewachsen ist, erinnert ein übergroßes Wandbild an Big Floyd. Houston könne das Zentrum einer neuen Bürgerrechtsbewegung sein, so Bischof Dixon. Aber vielleicht ist auch das nur Wunschdenken.
Viele Hoffnungen, dass sich etwas ändert in dem tief gespaltenen Land und die Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann, die scheint sich zumindest, was eine Reform der Polizeibehörden angeht, durchzusetzen. Mittlerweile haben verschiedene Gemeinden, unter anderem Minneapolis, New York City, Seattle und Sacramento, angekündigt, in den Sicherheitsapparaten grundsätzlich etwas zu ändern. Die US-Demokraten haben einen Gesetzesentwurf erarbeitet gegen Polizeigewalt und rassistische Diskriminierung. Da sollen in Zukunft zum Beispiel Opfer bei Polizeifehlverhalten auf Schadensersatz klagen können. Und auch Donald Trump will demnächst Pläne für eine Polizeireform vorlegen, die allerdings dann wohl nicht ganz so weitreichend sein werden wie die Vorschläge der US-Demokraten. Über den Stand der Dinge in Sachen Reformen habe ich mit unserem US-Korrespondenten Thilo Kössler gesprochen und ihn gefragt, wo denn die Vereinigten Staaten zu dem jetzigen Zeitpunkt konkret stehen.
Also wir stehen dort, dass es einen deutlichen Stimmungswandel jedenfalls gibt. Über 70% der Amerikaner sind heute der Meinung, dass es sich bei diesen Fällen von Polizeigewalt eben nicht mehr um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem der Polizeikräfte. Nirgendwo ist der Rassismus verbreiteter als in Polizei und Justiz, hat der Bürgerrechtler Brian Stevenson gesagt. Und der Druck der Straße ist enorm gewachsen. Manche Städte haben schon spontan reagiert. Sie haben einige genannt. Sie haben die Würgegriffe und andere brutale Praktiken verboten. Sie haben angekündigt, die Ausbildung zu verändern, denn das ist Sache der lokalen Polizeibehörden. Das geht ans Selbstbild der Polizei, das bisher so aussieht, dass da einsame Krieger gegen das Verbrechen kämpfen, gewissermaßen Einzelkämpfer mit der Waffe in der Hand, bereit zu jeder Eskalation. Stattdessen soll es einen Paradigmenwechsel geben. Es soll in den Vordergrund geschoben werden, dass man Menschenleben schützen muss, dass man Konflikte lösen muss, statt zu eskalieren, dass man sich als Partner anbieten muss, mit den Menschen zusammenarbeiten und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen muss. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder die Forderung nach Defunding the Police erhoben, also der Polizei Gelder zu entziehen, stattdessen in Sozialprojekte zu stecken. Der Hintergrund ist, dass die kommunale Sozialarbeit praktisch nicht mehr existent ist. Das wurde alles eingestellt und man hat alles indirekt den Polizisten aufgebürdet. Parallel dazu haben die Demokraten eine Gesetzesinitiative eingebracht. Sie soll die alltägliche Brutalität beenden. Sie soll es ermöglichen, Polizisten bei offensichtlichen Verstößen juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. Und es soll eine landesweite Datenbank aufgebaut werden, die Verfehlungen dokumentieren soll. Also ein ganzes Paket an Reformen, das jetzt im Augenblick angedacht wird, sei es von den lokalen Polizeikräften oder sei es im Kongress.
Haben denn diese Reformideen überhaupt eine Chance auf Erfolg?
Also der Stimmungswandel in der Öffentlichkeit spricht grundsätzlich dafür, dass es tatsächlich eine neue Dynamik gibt, das Thema jetzt ernst zu nehmen und anzugehen. Amerika befindet sich im Wahljahr. Am 3. November wird ein neuer Präsident und viele Senatoren gewählt und Abgeordnete. Aber es gibt natürlich massive Widerstände, symbolisiert durch die Haltung Donald Trumps, der sich ganz zum Verfechter einer harten Law-and-Order-Politik gemacht hat, der systemimmanenten Rassismus schlichtweg in Abrede stellt und der ein entschiedener Gegner jeder Gesetzesänderung ist, die den Schutz von Polizisten vor juristischer Verfolgung abschwächen soll. Donald Trump hat nicht ein Wort der Empathie für die Opfer von Polizeigewalt gezeigt. Er hat 99,9%, wie er sagte, der Polizisten zu ganz tollen Kerlen erklärt. Die meisten Republikaner folgen ihm dabei blind. Andere erkennen, dass es so in der Tat nicht weitergehen kann. Es gibt vereinzelte Stimmen der Kritik in Kreisen der republikanischen Senatoren. Man kann nicht ausschließen, dass sich drei oder vier republikanische Senatoren Senatoren den Vorschlägen der Demokraten am Ende anschließen werden. Denkbar ist aber auch, dass die Vorlagen wieder so weichgespült werden, dass am Ende wieder ein Scheinkompromiss steht, wie im Fall der Waffengesetzgebung zum Beispiel.
Also die Republikaner, die geraten schon gerade ein wenig unter Druck.
Die Republikaner geraten unter Rechtfertigungsdruck. Die harte Haltung, die es wenige Tage nach dem Tod von George Floyd gegeben hat, diese harte Haltung, die ganz der Linie von Donald Trump folgte, die scheint sich ein bisschen aufzuweichen. Es gibt kritische Stimmen, die da sagen, so kann es nicht weitergehen innerhalb der Polizei. Die sagen, wir müssen auch auf die afroamerikanische Bevölkerung mit ihren Ängsten und Sorgen eingehen. Das alles führt aber noch nicht dazu, dass es tatsächlich irgendwie zu einer Palastrevolte oder sowas kommt. Man muss auch noch sagen, dass es von anderer Seite große Hindernisse gibt mit Blick auf die Reformen, zum Beispiel von Seiten der Polizeigewerkschaften. Sie sind mächtig. Es gibt einen hohen Organisationsgrad unter den Polizisten, besonders die Gewerkschaften. Gewerkschaften der weißen Polizeikräfte haben sich bisher noch immer entschieden gegen alle Reformen gesperrt. Sie sind so stark, dass eine Reform von innen heraus bisher immer gescheitert ist. Das ist der Grund, weshalb Minnesota, Sie haben es angesprochen, gesagt hat, wir lösen die ganze Polizei auf und schaffen ein völlig neues Sicherheitsnetz, völlig neue Sicherheitsstrukturen. Das heißt, die Gewerkschaft der schwarzen Beamten, die es auch gibt, sie spielen eine ganz andere Rolle. Sie sind lange nicht so einflussreich, aber sie spielen eine sehr, sehr konstruktive Rolle, wenn es um den Reformprozess geht.
Das ist ja nun kein neues Thema, das Thema Polizeigewalt und Rassismus innerhalb der Polizei. Wie konnte das denn überhaupt so weit kommen, dass also diese Form der Gewalt in den 18.000 Polizeistationen im Land so endemisch ist?
In der amerikanischen Geschichte, Frau Begalke, lässt sich praktisch keine Phase finden, in der es keine gespannten Beziehungen zwischen weißen Polizeikräften und schwarzer Bevölkerung gegeben hätte. Das liegt am historischen Ursprung der lokalen Polizeibehörden, die praktisch als weiße Bürgerwehren entstanden sind. Entweder als sogenannte Nachtpatrouillen, deren Aufgabe es war, die schwarze Bevölkerung zu kontrollieren, oder als sogenannte Slave Patrols, die Sklavenpatrouillen, die versklavte Afroamerikaner wieder einfangen sollten, die geflohen waren und zu ihren Sklavenhaltern zurückbringen sollten. Dahinter stand auch immer die Angst, die Sklaven könnten sich zu Aufständen zusammenrotten, wie es hieß. Diese Aufgaben behielten diese Nachtpatrouillen auch, nachdem sie zu offiziellen Polizeikräften und Behörden ernannt worden sind. Die Polizei wurde von den Schwarzen immer gefürchtet. Nach dem Bürgerkrieg und nach dem Ende der Sklaverei haben sich besonders im Süden lokale Polizeistationen am Terror gegen Schwarze beteiligt. Das ist bekannt. Das heißt, bis heute ist das eine ganz stark traumatisierte Angstbeziehung, die Afroamerikaner gegenüber weißen Polizeikräften haben.
Ja, und das klingt natürlich auch danach, dass das ein wirklich längerfristiges Projekt auch ist, was in allen Bereichen der Gesellschaft eigentlich angestoßen werden müsste. Wenn man jetzt aber bei der Polizei mal bleibt, man hat das ja in den letzten Tagen oft gelesen, die Ausbildung der Polizisten zum Beispiel in den USA dauert mitunter ein bisschen weniger als 3 Monate. Meinen Sie, da könnte man ansetzen, vielleicht auch von dieser etwas kriegerischen Philosophie, die da gepredigt wird, wegzukommen? Was müsste passieren?
Also es gibt ja verschiedene Initiativen bereits auf Seiten der lokalen Behörden, also der Städte, die versuchen, diese brutalen Gewaltmethoden eben abzuschaffen und die Schwerpunkte der Ausbildung zu verändern. Es geht jetzt bei der Ausbildung einseitig auf Durchsetzung von Recht und Ordnung. Es geht um die Wahrung des staatlichen Gewaltmonopols. Es geht bei der Ausbildung darum, an Waffen zu trainieren. Und da muss es eben einen Paradigmenwechsel geben. Da muss man versuchen, viel stärker auf Deeskalationsstrategien zu setzen, auf Beratung, auf direkte Kontakte zwischen Polizisten und der Bevölkerung. Man muss versuchen, das verlorene Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Da gibt es etliche Versuche in verschiedenen Städten. In Denver zum Beispiel hat sich die Polizei geweigert zu sagen, wir übernehmen hier klaglos im Grunde die Arbeit von Sozialarbeitern mit, weil die Sozialarbeit in den Kommunen de facto unter dem Finanzdruck abgeschafft worden ist. Wenn dort zum Beispiel die Polizei gerufen wird, wenn es um einen Familienkonflikt geht, nimmt die Polizei grundsätzlich einen Sozialarbeiter mit. In Las Vegas, das war ein anderes Modell, hat man gewissermaßen die
die Grundsätze der Polizeiarbeit komplett verändert und hat an erste Stelle gestellt den Schutz von Menschenleben mit der Forderung, den Einsatz von Polizeiwaffen so niedrig wie möglich zu halten. Nach 5 Jahren hat man festgestellt, das hat gewirkt. Der Einsatz von Polizeiwaffen ist um die Hälfte zurückgegangen. Das Problem dabei ist, Frau Galke, dass es keine zentralen Strukturen gibt, die gewissermaßen die Lerninhalte zentral steuern könnten und die Curricula völlig neu formulieren könnten. Nein, es hängt immer alles ab im Zeichen des Föderalismus und der absoluten Kleinteiligkeit, weil es eben den kommunalen Sicherheitsbehörden untersteht, diese Autorität. Es hängt immer davon ab, was sagt der Bürgermeister, was sagt der Stadtrat, was sagt die Verwaltung. Am Ende, was sagt die Bevölkerung dazu, haben wir das Vertrauen, den Vertrauensvorschuss der Bevölkerung. Aber es gibt eben keine zentrale Steuerung. Und das ist jetzt sicherlich ein Problem, das in dieser Krise auch deutlich zutage tritt.
Bei den Reformen ist also nicht nur mit politischen oder gewerkschaftlichen Gegenwind zu rechnen. Auch die Strukturen der Polizeibehörden selbst machen eine Änderung der Ausrichtung und Ausbildung der Polizei nicht gerade einfach. Das war die Weltzeit für heute, die Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren können. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.